Ich habe eben sehr gut zugehört. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Rita hat zu Anfang gesagt, heute geht es um emotionale, gesunde Leitung. Ich habe so eine andere Perspektive. Ich habe es genannt, lebensfeindliche Spiritualität, wenn unser Glaube uns krank macht. Darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken. Und es hat etwas, wir nehmen eine Beispielsfigur, von der wir eben den Text gelesen haben, den Saul. Meine Erfahrung ist, es ist immer gut, wenn man ein Thema verstanden hat, dann einen Menschen zu kennen, der davon betroffen ist und von dem wir lernen können, die Art und Weise, was in ihm lebt oder was ihn bestimmt oder antreibt. Ich möchte starten mit einer kleinen Beschreibung, einer fiktiven Beschreibung. Nach außen hin waren sie Mr. Saubermann und Mrs. Blitzefein. Der Haushalt geordnet, die Hemden gebügelt, die Kinder lupenrein erzogen und der Garten, das Auto, alles topfit. Niemand wäre auf die Idee gekommen, auch nur ansatzweise, dass etwas in ihrer Beziehung nicht stimmt. Alles war doch in Ordnung, tadellos. Fast so wie ein Traumpaar. Aber in ihrer Beziehung kriselte es schon lange. Nur nichts anmerken lassen war ihre Devise. Sie lebten nebeneinander her, hatten sich kaum noch was zu sagen, teilten wenig Gemeinschaft miteinander. Und mit ihren Macken machten sie sich gegenseitig das Leben schwer. Jetzt hoffe ich, dass diese fiktive Beschreibung niemand persönlich getroffen hat. Obwohl ich gleichzeitig ahne, dass dieses Beispiel mehr der Realität entspricht, als uns lieb ist. Gerade im Bereich von Familie, von Partnerschaft, aber auch in Gemeinde und ab und zu auch in unserer Beziehung zu Gott. Nach außen hin sieht noch alles gut und richtig aus. Aber was tatsächlich in uns lebt und wie es in uns aussieht, das verbergen wir, vermeiden wir. Das wollen wir niemandem zeigen. Und deswegen kann das, was in uns ist, eine sehr zerstörerische Kraft entfalten. Und das ist traurig. Natürlich gibt es auch die umgekehrte Variante. Also aus dir wird nichts, Junge. Das sagte jemand, werde wieder besser Lastwagenfahrer. Es war ein Manager, der das sagte, 1954. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, wem er es sagte. Es war Elvis Presley. Nach nur einer Vorstellung hat er ihn rausgeschmissen. Ein anderes Beispiel. Du wirst nicht viel bewegen, sagte ein Münchner Lehrer 1889 zu Albert Einstein, als dieser 10 Jahre alt war. Naja, sein Äußeres, aber vor allen Dingen auch sein Verhalten waren halt außergewöhnlich. Mein Fazit: Wir sollten sehr vorsichtig sein mit unserer Bewertung, wenn wir das Äußere sehen, weil wir nicht wissen, was sich dahinter verbirgt und versteckt. Sei es im Positiven oder im Negativen. Nun möchte ich heute dieses Thema auf die Beziehung zu Gott hauptsächlich reflektieren. Wir sind ja in einem Gottesdienst und da darf auch einmal Gott im Zentrum, im Fokus sein. Also, wie sieht es in deiner Beziehung zu Jesus Christus aus? Kann es sein, dass du auch sehr viel nach außen darstellst, was du innerlich, also in deinem Alltag, gar nicht so erlebst und tatsächliche Realität ist? Ja, du arbeitest mit, du betest und du liest Bibel. Aber gleichzeitig kann es sein, dass dir innerhalb der Woche die Berührungspunkte zu Jesus Christus fehlen. Wer so lebt, dass er nach außen hin etwas präsentiert, was innerlich nicht da ist, der lebt meines Wissens nach krank. Und wer krank lebt, gibt das, was innen ist, an andere weiter. Was wir eben im Lied auch so ein bisschen zum Ausdruck gebracht haben. Wenn die Liebe nicht echt ist, dann geben wir das Kranke, das Unechte an andere Menschen weiter. Und das kann auf Dauer nicht gesund sein. Also darüber denken wir ein bisschen nach. Lebensfeindliche Spiritualität, was ist das, was verbinde ich damit? Es ist für mich so diese, eine Beziehung zu Gott, die keine Menschlichkeit mit sich bringt, die die Menschlichkeit, also unsere Schöpfung, wie Gott uns gemacht hat, außer Acht lässt. Aber gleichzeitig auch eine Menschlichkeit, die die Göttlichkeit ausblendet. Also wir ignorieren unsere Menschlichkeit und wir ignorieren die Göttlichkeit. Oder anders ausgesagt, wir setzen oft einen Fokus nur auf die Menschlichkeit oder wir übertreiben es mit unserer Göttlichkeit, die aber durch unseren Alltag dann gar nicht abgedeckt ist. Wer glaubt, er müsse das tun, was andere von ihm erwarten, der wird mit der Zeit krank, der wird von anderen gelebt. Er ist nicht ganz bei sich selbst. Und wer glaubt, dass Gott daran Interesse hat, nur daran Interesse hat, dass man sonntags in Gottesdienst geht, sehr christlich spricht, aber dann nichts von sich selber erzählt und preisgibt, der ahnt gar nicht, dass er im Grunde mit seinem Verhalten Gott gar nicht an sich ranlässt. Und wer Gott nicht an sich ranlässt, lebt irgendetwas, was nicht von Gott ist. Das verstehe ich unter einer lebensfeindlichen Spiritualität. Also es ist ein Glaube, der krank macht, im Sinne von dem, weil es nicht dem entspricht, was der Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus tatsächlich ausmachen soll. Sein Name ist doch, ich rette. Und wenn wir uns von ihm nicht im Alltag retten lassen, kommt irgendetwas Verbogenes, Falsches, kommen irgendwelche Lügen zutage, die mit diesem Jesus Christus nur wenig zu tun haben. Lebensfeindliche Spiritualität. Es ist so ein bisschen, wie es in diesem Buch von Peter Scazzero formuliert wird. Glaubensriesen. Die sehe und erlebe ich im Freikirchenkontext enorm. Aber ich entdecke auch viele Seelenzwerge. Also im Glauben ganz großartig, immer in der ersten Reihe, hier nicht, immer in der letzten Reihe präsent, Entschuldigung, nur ein Beispiel. Aber im Alltag, das, was mein Leben ausmacht, das Miteinander, wie es mir gelingt, da sind wir Seelenzwerge. Also ganz klein. Und es geht mir in dieser Predigt darum, dass wir eine gesunde Balance finden zwischen emotional gesund sein und geistlich ausgeglichen. Weil das meine Erfahrung ist, dass das es ist, was unser Leben aufwertet. Und wo Freude im Herzen sich breit macht. Und wo wir dankbar sind, dass wir leben können und leben dürfen. Unabhängig, wie die äußeren Umstände auch sein mögen. Wer in seiner Persönlichkeit unreif ist, also ein Seelenzwerg ist, wird das weitergeben. Ich nehme mal das Beispiel von Familie. Er wird seine Kinder klein halten, so wie er selber ist, weil er einfach es nicht gelernt hat und sich nicht bewusst macht, was er nonverbal alles vermittelt. Wer dagegen in seiner Persönlichkeit reif geworden ist, das kleine Kind, das in ihm lebt, überwunden hat, aber keinen Zugang zum Glauben findet, der wird zwar im Menschlichen Gutes an seine Kinder weitergeben, aber nicht die Beziehung zu Gott ihnen in einer gesunden Weise vermitteln. Sodass die Kinder im Grunde genommen lernen, es ist gut und stark, wie ich leben darf. Ich bin dankbar für meine Eltern. Sie geben mir ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein, aber Gott brauche ich nicht. Das ist dann die Konsequenz daraus. Ein anderes Bild habe ich mitgebracht, damit ihr versteht, worum es heute geht. Das Eisbergbild. Beim Eisberg guckt ja nur der geringste Teil außerhalb des Wassers. Das ist das, was man sieht. Aber der größte Teil liegt unter der Oberfläche. Und ist nicht oftmals so unser Leben? Wir geben nur ganz wenig von uns preis. Das, was alle Menschen sehen dürfen, hören dürfen, an uns wahrnehmen. Aber ein großer Teil liegt unter der Oberfläche. Und wir trauen uns nicht, darüber zu sprechen. Wir wollen es niemandem zeigen, weil jetzt Schuld und Scham ins Spiel kommen, die uns daran hindern. Also, wir führen ein Christsein, ich nenne es mal mit Hochglanzformat, aber innen drin ist einiges nicht so ganz in Ordnung. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus hat großes Interesse daran, nicht was du außen präsentierst, sondern was in deinem Herzen ist, wie es dir wirklich innerlich geht. Und er hat die Fähigkeit, dich dort zu berühren, zu heilen, wiederherzustellen, aufzurichten, freizusetzen, zu ermächtigen und zu ermutigen. Und das hat er auch vor, denn das ist jetzt eine kleine Predigtreihe, die wir starten mit dem heutigen Thema. Das ist das, was Jesus Christus vorhat. Er hat eine Freude daran, dass wir emotional reifen, gesund reifen und eine Freude daran, wenn wir wirklich ganz dicke mit ihm sind, dicke verbunden sind. Weil dann kann er alle seine Güte und Menschenfreundlichkeit in uns entfalten. Und mit dem Ziel halte ich diese Predigt, dass wir mutiger werden, füreinander auch so zu beten. Um eine ganzheitliche Wiederherstellung, ein ganzheitliches Heilwerden in unserem Inneren, in der Beziehung zu Gott, was immer Auswirkungen auf die Beziehungen zueinander hat. Und jetzt komme ich halt zu dem Beispiel. Das war jetzt so die Theorie. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen mitgekommen, weil ich ja mich schon lange mit diesem Thema beschäftige. Und meine Erfahrung ist, es ist immer gut, das mal einem Menschen live darzustellen. Und da es nie gut ist, sich selbst als Beispiel zu nehmen, sondern zu sagen, ich gehöre mit zu denen, die lernen wollen, das Innenleben mehr zu reflektieren, ehrlicher zu sein, dann habe ich mich entschieden, das Beispiel von Saul zu nehmen. Und beim Saul hat ja immer eine Vorgeschichte. Es existiert schon ein Klima innerhalb des Volkes Israel. Und immer was schon in einer Gemeinschaft existiert, färbt extrem auf einen selbst ab. Wir kommen da gar nicht raus. Also das, was wir über die Medien in unserer Gesellschaft permanent hören, sechsmal in der Woche, hat mehr Einfluss auf das, wenn wir nur einmal sonntags zum Gottesdienst gehen. Wir kommen da nicht raus, auch wenn wir das nicht wollen. Es wird so sein. Und wir sehen innerhalb des Volkes, so habe ich es für mich gesagt, eine große Unzufriedenheit über einen gelebten Missbrauch des Priesters und Propheten Samuel. Und es betrifft seine Kinder, seine Söhne, die jetzt im Grunde genommen schon in seine Fußstapfen treten, weil er inzwischen alt geworden ist und diesen Dienst nicht mehr versehen kann. Aber sie missbrauchen dieses wichtige geistliche Amt und holen nur alles für sich. Sie beuten die Menschen aus, sie missachten den Gott und keiner sagt etwas dazu. Auch Samuel nicht. Merkt ihr schon, was in Samuels Inneren ist? Er, der Prophet, er, der Priester, schafft es nicht, seinen Kindern, seinen Söhnen eine Grenze zu setzen. Da ist etwas in ihm, was krank macht. Auch das Volk traut sich nichts zu sagen, weil sie diese Prägung haben. Kein Wunder, dass auch Saul eine solche Haltung mit übernimmt. Das Zweite, was wir da finden, was sehr gleich ist, das Vergleichsdenken. Um Israel herum gibt es viele kleine Völker, unter anderem ja auch ein Amalek. Und jeder dieser Völker hat einen König. Nur Israel nicht. Der unsichtbare Gott ist ihr König. Nichts zum Vorzeigen. Und diesen Vergleich fordert das Volk. Wir wollen auch einen König haben, der ganz vorne ran steht. Ein Vorzeigekönig. Also Vergleichsdenken mit anderen und dann eine Erwartungshaltung, die daraus entsteht, ist kein gutes System, das uns gesund werden lässt. Und ein drittes habe ich noch gefunden, dieses Misstrauen gegenüber Gott. Denn letztendlich verwirft das Volk Gott als König. Samuel empört sich noch gewaltig darüber, dass das Volk das fordert. Aber ich habe den Verdacht, dass es bei ihm eher daran liegt, dass er dann nicht mehr der Prophet und der Priester ist, sondern dass auf einmal jemand anders in der ersten Reihe steht. Ist auch mein kleiner Verdacht an der Stelle. Aber grundsätzlich ist es ein Misstrauen gegenüber Gott da. Denn sie gucken ja nicht nur nach den anderen Königen, Sie schauen auch nach, welche Götter verehren sie denn. Und sie haben kein Problem damit, den allein wahren König und Gott, von dem wir eben Eingangslied gesungen haben, nur anzubeten und keine Alternative zuzulassen. Also das ist das Umfeld. Und nun tauchen wir hinein in dem, wie es Saul gegangen ist. Wir ziehen jetzt ein paar Jahre nach vorne. Jetzt ist Saul schon König. Und er regiert, er ist schon eingesetzt, er ist gesalbt oder wird an dieser Stelle gesalbt. Und ich habe euch mal so ein paar Stellen mitgebracht, weil ich davon ausgehe, dass diese Geschichte nicht jedem bekannt und vertraut ist. Da lesen wir in 1. Samuel 9, Vers 2, sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Er war einen Kopf größer als alle anderen im Volk. Wow. Jetzt haben sie ihn, diesen Mr. Saubermann. Also besser geht es ja gar nicht mehr. Ein Kopf größer als alle anderen und er sieht noch blendend aus. Aber jetzt achtet mal darauf, wie es weitergeht. Saul antwortete, jetzt wo er zum König gesalbt wird von Samuel, wo Samuel ihm sagt, Gott hat dich erwählt, da sagt er, aber ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel. Und meine Familie ist die unbedeutendste von allen Familien dieses Stammes. Warum sagst du so etwas zu mir? Könnt ihr es heraushören, was das für eine Antwort ist? Er wird hervorgehoben, er soll König sein, das sagt nicht Samuel, das sagt Gott ihm. Und seine Antwort, boah, nee, du bist ja an der falschen Adresse. Und das, was er hier mitteilt, entspricht ja gar nicht der Wahrheit. Sein Vater war sehr angesehen, er war sehr wohlhabend und er war eine Leitungspersönlichkeit in diesem Stamm. Aber Saul konnte sich nicht bedeutend sehen. Er hatte irgendwie Schwierigkeiten mit seiner Minderwertigkeit. Und die nahmen Einfluss darauf, dass er sagte, nee Gott, das kann nicht sein, dass du mich haben willst. Also ich kombiniere daraus aus diesen Bibelstellen, da gibt es Minderwertigkeit, die ihm so laut ruft und so stark vorhanden ist, dass er eine Berufung von Gott gar nicht annehmen kann. Gleichzeitig merke ich, er wird sehr stark von Angst bestimmt. Ich lese nachher noch Stellen dazu vor, dass er das ja nicht entdeckt wird, dass er ja nicht in diese Position kommt und er vertraut Gottes Führung nicht. Denn bevor Samuel mit ihm spricht, hat er drei außergewöhnliche Erlebnisse vom Geist Gottes. Das war Gottes Vorbereitung, weil er schon geahnt hat, Saul wird sich das nicht trauen. Er ist zwar groß, aber innen ist er ein Seelenzwerg. Er kann das gar nicht annehmen. Aber bei drei Führungen Gottes lehnt Saul es immer noch ab. Hier so ein bisschen, woher ich das so ableite. 1. Samuel 10, Vers 21. Dann ließ er Samuel jede einzelne Sippe des Stammes Benjamin vortreten. Jetzt geht es darum, nachdem Samuel das dem Saul schon persönlich gesagt hat, jetzt sind wir in einer Volksszene, jetzt soll er öffentlich zum König ernannt werden. Und das Volk will wissen, Samuel spricht denn wirklich Gott aus dir? Und sie machen etwas, was damals üblich war, sie werfen das Los. Und jetzt trifft das erste Los den Stamm Benjamin. Woher kommt Saul? Aus dem Stamm Benjamin, den jüngsten und dem kleinsten Stamm. Und die Sippe Matri wurde erwählt. Das ist jetzt die Sippe von seinem Vater. Und schließlich wurde Saul, der Sohn des Kisch, erwählt. Ja, eindeutiger geht es nicht mehr. Gell? Und jetzt lest mal den letzten Satz. Doch als sie nach ihm suchten, war er verschwunden. Mit jedem Losentscheid wusste Saul schon, ey, Samuel hat es mir schon gesagt, es wird eng. Das Los fällt erstmal auf Benjamin, jetzt fällt es noch mal eine Sippe und als nächstes wird es mich treffen. Also versteckt er sich. Und jetzt gibt es so einen Humor im Alten Testament. Also ich kann herzlich darüber innerlich schmunzeln. Da fragten sie den Herrn. Keiner findet ihn, der hat sich gut versteckt. Da fragen sie den Herrn, wo ist er? Und der Herr in seiner ganzen Freundlichkeit antwortete, er versteckt sich hinten im Gepäck beim Lager. Geht dahin. Saul hatte so viel Angst, in diese Position zu kommen, dass er sich sehr gut versteckt hat. Aber glaub mir, vor Gott kann man sich schlecht verstecken. Der sieht alles. Der weiß, wo du bist. Egal, wo du hingehst, er ist schon da. Also das ist eine Schwierigkeit, sich vor Gott zu verstecken. Saul sollte es an dieser Stelle lernen. Jetzt hatte er einen Gesichtsverlust. Jeder wusste, oh, was ist das für ein König? Wir gehen wieder eine Geschichte weiter. Also wir sehen eine Unreife in dem Leben von Saul. Er ist zwar körperlich groß, aber seine Reaktion offenbart etwas, das in seinem Herz etwas ist, was nicht gesund ist. Gerade auch, wenn man noch eine Leitungsverantwortung bekommt. Und wir sehen jetzt, dass er einen Auftrag von Gott bekommt. Das war diese Bibelstelle 1. Samuel Kapitel 15. Ich rede jetzt nicht über diesen Auftrag. Wir gucken nur uns Saul an. Also er bekommt von Gott den klaren Auftrag Amalek. Amalek ist ein Terroristenstamm gewesen damals. Also die machten alle anderen platt und immer von hinten rum. Und Gott sagt so, mit Amalek ist Schluss. Rotte sie aus. Also mit dem will keiner und auch ihr sollt nicht mehr mit denen zusammenleben. Auch nichts sollt ihr an ihren Tieren behalten. Alles töten. Nichts soll mehr überleben. Das war der klare Auftrag. Unmissverständlich, deutlich hat Gott das gesagt. Aber Saul macht es anders. Das heißt, er hört hier nicht auf Gott. Und trotzdem ist er überzeugt davon, dass alles mit Gott im Reinen ist. Dass er sich das als König erlauben darf, nicht alles so exakt einzuhalten. Er hört aber dafür auf das Volk. Das Volk sagt, ey, wir haben jetzt hier Krieg geführt und da sind auch wunderbare Tiere. Okay, wenn Gott sagt, alle platt machen, dann machen wir die Kranken und das Schlechte tot, aber diese guten Tiere, also wir wollen ja auch was haben. Und dann kam die Idee auf, wir bringen sie Gott, wir opfern sie Gott, diese guten Tiere, als Dank- und Lobopfer. Wer sich im Alten Testament auskennt, weiß, das ist kein Brandopfer. Beim Brandopfer wird alles, das ganze Tier verbrannt. Dank und Lobopfer heißt, das Fleisch geht an die Bevölkerung. Sie wollen also eine Party haben. Es geht gar nicht um Gott. Sie wollen diesen Sieg feiern. Es geht um sie. Aber Saul hört auf das Volk, weil er auch Angst hat, sich gegen dieses Volk zu stellen. Und damit hört er dann auf die Stimme der Angst. Und gleichzeitig auch noch auf seine Stimme des Stolzes, die noch da ist. Dass er sein Gesicht auch nicht verlieren möchte. Und auf jeden Fall möchte er gut dastehen. Ihr glaubt mir nicht, also wir lesen einfach wieder ein paar Bibelstellen dazu. Also unter der Oberfläche von Saul, man sieht, er ist groß, er ist schön, er ist König, er tut auch etwas nach dem Willen Gottes, aber nicht alles. Aber unter der Oberfläche gerät bei ihm alles außer Kontrolle. Folgende Stellen habe ich uns dazu rausgesucht. 1. Samuel 15, Vers 23. Habt ihr den letzten Vers von Samuel noch im Ohr, was er sagte? Auflehnung. Und dass er nicht genau das tut, was Gott ihm gesagt hat. Das ist eine Auflehnung gegen Gott. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei, also wie Okkultismus, wie Magie. Und Eigensinn, also Stolz steckt dahinter, so schlimm wie Götzendienst. Also Saul betreibt Götzendienst, Saul betreibt Okkultismus, er verbindet sich mit den Feinden Gottes anstatt mit Gott. Was ist passiert? Saul verweigert die eigene Reflexion. Warum er so handelt? Er macht sich darüber keine Gedanken, warum er so reagiert. Er verweigert etwas in seiner Beziehung zu Gott zu ändern. Es soll so bleiben wie immer. Kommen wir opfern ihm und dann ist alles gut. Und er verweigert es vor allen Dingen, sich zu öffnen und ehrlich zu sein. Und hier entdecke ich mich selber auch immer mal wieder dabei. Die Verweigerung, mich zu reflektieren, weil die Welt so laut ist, so schnell ist und so viele Dinge auf der Tagesordnung stehen, sich Zeit dafür zu nehmen, mal sich zu reflektieren. Ich merke doch, ja, es ist ja gut, denke ich oft, wie ich mit Gott lebe. Aber ist es das wirklich? Oder habe ich mich nur an einen bestimmten Stil gewöhnt? Habe ich schon eine Tradition, die höherwertig ist als die echte Beziehung? Und dann dieser Punkt, sich zu öffnen. Oftmals bauen wir Mauersteine auf, um ja nicht das preiszugeben, was in unserem Herzen ist. Was will Saul dagegen? Er möchte auf jeden Fall gut dastehen. 1. Samuel 15, Vers 30. Da bat Saul ihn noch einmal, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Klingt gut, gell? Als ob er jetzt umkehrt. Ich weiß, dass ich gemacht habe. Aber bitte erweise mir vor den Ältesten meines Volkes und vor ganz Israel die nötige Achtung. Worum geht es ihm? Dass er umkehrt, seine Beziehung zu Gott ändert? Nee, das macht er ganz fromm schnell. Oh, ich habe gesündigt, ja, ja, aber bitte komm jetzt mit, Samuel, denn wenn du nicht mitkommst, stehe ich da so nackelig vor dem Volk. Also er möchte sein Ansehen bewahren, sein Gesicht bewahren. Wie geht's weiter? Komm mit mir, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Deinen Gott. Es ist überhaupt nicht sein Gott. Und er merkt es, da stimmt etwas nicht. Die Beziehung, die Samuel hat, die habe ich so nicht zu dem Gott. Also er hat schon irgendwo wahrgenommen, es ist dein Gott. Aber er will ihn anbeten, ohne irgendetwas zu ändern. Dann lässt er sich von Angst leiten. 1. Samuel 15, Vers 24. Ja, ich habe gesündigt, ich habe deine Anweisungen und Befehle des Herrn nicht befolgt, denn ich hatte Angst vor dem Volk. Und tat, was es verlangte. Also das, was das Volk erwartete, hatte eine höhere Gewichtung in seinem Leben als das, was Gott ihm gesagt hatte. Der Motor war nicht die Liebe zu Gott, es war die Angst. Angst geht immer um einen selbst. Ich möchte nicht falsch darstellen. Ich möchte nicht in Schwierigkeiten geraten. Ich möchte in Sicherheit leben. Das war seine Entscheidung. Und was wird mit ihm? Ich fasse es nur schnell zusammen. Mit seinem Leben geht es bergab. Je länger er König ist, umso schlimmer wird es. Er wird immer aggressiver und wütender. Als er dann erfährt, David ist es, der von Gott gesalbt ist, der König werden sollte, sein Nachfolger, dann will er ihn ab und zu töten, mit dem Speer aufspießen. Aber dann ändert er sich komplett sofort wieder. Das heißt, wir würden heute leicht sagen, er war manisch-depressiv. Er wurde ganz depressiv und zog sich zurück. Ey, so kann man kein Volk leiten. Warum? Weil er Dinge missachtet hat, nicht verändert hat. Dann ist er neidisch auf den David, weil er merkt, boah, der gewinnt ja viel mehr Kriege als ich. Er wird depressiver. Und damit ist er ein sehr schlechter Leiter geworden. Wir alle sind Leiter, Einflussnehmer, in unterschiedlicher Art und Weise. Sei es beim Enkeldienst, sei es bei den eigenen Kindern, sei es in der Nachbarschaft, sei es in der Gemeinde. Wir haben alle irgendwo immer Einfluss auf andere Menschen. Bei Saul Leben ging es bergab. Und heute möchte ich uns ermutigen, hey, machen wir es doch anders. Nehmen wir doch Saul mal als ein Spiegelbild, um uns an seinem Leben zu reflektieren. Wie sieht es denn in mir aus? Warum? Mit dem Ziel, ich möchte, dass mein Leben bergauf geht und nicht bergrunter. Also im Sinne von abgrundtief, sondern mehr, ich möchte mehr Himmel in mein Leben erleben. Wie kann es gehen? Das ist jetzt die kleine Herausforderung. Also, nimm dir Auszeiten. Klingt einfach, oder? Mach einfach mal Pause. Stillstand. Lass dich nicht treiben von dem, was man erwartet und was du alles zu tun hast. Sage nicht, sonntags kann ich nicht Pause machen. Nimm dir darüber hinaus nochmal Auszeiten, weil du brauchst mehr Zeit. Du brauchst Zeit, um dich zu reflektieren. Aber eine Auszeit alleine zu nehmen, reicht nicht aus. Du brauchst auch den Mut, wirklich dich zu reflektieren. Ihr wisst ja, ich nehme meistens am Anfang des Jahres solch eine Auszeit, um mich zu reflektieren in meiner Gottesbeziehung, in meiner mitmenschlichen Beziehung, in meiner Leitungsrolle als Pastor. Ich reflektiere und spreche mit Gott darüber. Und das tut mir gut. Und ich möchte euch Mut machen, nehmt euch solche Auszeiten. Und dann brauchen wir solche Personen wie ein Samuel. Also Personen, die in unser Leben im Auftrag Gottes hineinsprechen dürfen, die nicht selber von Angst geleitet sind und deswegen nicht uns ins Spiegel fallen, ey, ich nehme etwas bei dir wahr, das ist nicht in Ordnung. Wie soll ein Mensch umkehren und sich hinwenden zu Gott, wenn da niemand ist, der den Mut hat, mal das aufzudecken, was jeder sieht, nur was diese Person ständig zudeckelt, damit ja keines wahrnimmt. Ey, wir laufen so oft in diesem Märchen des Kaisers neuer Kleider durch die Gegend und nur ein Kind hatte den Mut, in diesem Märchen zu sagen, ey, er ist ja nackt. Wir brauchen solche Menschen, die kindlich einfach mit der Liebe Gottes uns sagen, hey, da ist doch was in deinem Leben nicht in Ordnung. Lass uns mal drüber reden. Und der letzte Punkt ist, Reflexion wird nicht weiterbringen. Personen, die uns etwas sagen, wird es nicht weiterbringen, wenn wir daran festhalten, unehrlich zu sein. Wir brauchen eine ganz große Portion an Ehrlichkeit. Und diesen Mut, den wünsche ich uns. Ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber ich bleibe dabei. Nehmt euch so eine Auszeit. Reflektiert euch einfach mal in eurer Beziehung zu Gott, als Ehepartner, in eurer Beziehung zu den Kindern. Sucht euch jemanden, dem er die Erlaubnis gibt, du darfst in mein Leben hineinreden. Ich möchte das. Und dann lerne es, immer ehrlicher zu werden. Amen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Rainer uns eine Lobpreiszeit vorbereitet hat. Er hatte das Thema vorab bekommen. Also sind seine Lieder jetzt alle so Lieder, die uns entweder einen Spiegel vors Herz halten oder, so nehme ich das viel eher wahr, die uns jetzt dahin führen sollen, dass wir unser Herz Gott gegenüber öffnen. Ein geöffnetes Herz ist ein ehrliches Herz. Und so lade ich uns ein, diese Lieder mitzusingen oder auf uns wirken zu lassen. Und danke, Rainer, für deinen Dienst.